ARD Sounds.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Der Podcast mit dem Neuesten aus der Region.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Jessica Wiener. Ich grüße Sie. Nur noch anderthalb Wochen sind es bis zur Abgeordnetenhauswahl in Berlin. Alle Parteien stecken in den letzten Zügen ihres Wahlkampfs. Gerade die letzten Tage vor einer Wahl könnten nochmal entscheidend sein, heißt es. Einer der Kandidaten rückt nun aber in ein Rampenlicht, das ihm und seiner Partei nicht gefallen dürfte. Der Spitzenkandidat der SPD, Steffen Krach. Die Staatsanwaltschaft Hannover ermittelt gegen ihn. Das hat die Behörde dem RBB bestätigt. Krach spricht von einer haltlosen Unterstellung. Aus der landespolitischen Redaktion dazu Pauline Pieper.
Er wisse von den Ermittlungen gegen ihn erst seit dem Morgen, als die Ermittler vor seiner Tür standen, sagte Steffen Krach gegenüber dem RBB. Bisher kenne er die Vorwürfe gegen ihn nicht, es habe keine Kommunikation stattgefunden. Krach sagte, er habe nichts zu verbergen und werde mit der Polizei und der Staatsanwaltschaft zusammenarbeiten. Die Staatsanwaltschaft Hannover hatte dem RBB bestätigt, dass 3 Hausdurchsuchungen in Berlin und Hannover stattgefunden haben. Worum es in den Ermittlungen genau geht, teilte die Staatsanwaltschaft aus ermittlungstaktischen Gründen nicht mit. Im Raum steht laut Hannoverscher Allgemeiner Zeitung der Verdacht auf Bestechlichkeit. Krach nannte das eine haltlose Unterstellung. Krach ist formal noch Regionspräsident von Hannover, für den Rest seiner Amtszeit aber freigestellt. Für den Wahlkampf in Berlin hat er unbezahlten Urlaub genommen.
Informationen aus der landespolitischen Redaktion von Pauline Pieper waren das. Die deutschen Schülerinnen und Schüler sind so leistungsschwach wie noch nie. Das haben gestern die Ergebnisse der aktuellen internationalen PISA-Studie gezeigt. 15-jährige Schülerinnen und Schüler werden dafür in 91 Ländern einem Vergleichstest unterzogen. Und das Ergebnis für Deutschland, wie gesagt, desaströs. Das hat viele Diskussionen und Debatten ausgelöst, auch in Brandenburg. Dort wird nun nach Gründen, aber auch nach Lösungen gesucht. Einzelheiten aus Potsdam von Landespolitikreporter Tobias Hausdorff.
Lesen, Mathe oder Naturwissenschaften. In allen 3 Bereichen sind die Leistungen der Jugendlichen in Deutschland seit Beginn der PISA-Studien vor 25 Jahren abgerutscht. Bundesbildungsministerin Karin Prien von der CDU machte im RBB 24 Inforadio dafür Social-Media-Nutzung verantwortlich.
Meine feste Überzeugung ist, dass diese Ergebnisse zwar natürlich nicht nur, aber auch mit Bildschirmseiten und Social-Media-Nutzung zu tun haben. Deshalb brauchen wir eine Altersbeschränkung und deshalb brauchen wir auch bessere Medienerziehung. Wir können nicht riskieren, dass unsere Kinder im digitalen und KI-Zeitalter immer weniger in der Lage sind, kritisch zu denken.
Unregulierte Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen hält Kinderarzt Steven Robeck ebenfalls für ein unterschätztes Problem. Mit Medienzeit Elternblock klärt er ehrenamtlich Eltern, Kinder und Lehrer in Brandenburg auf zu Sucht und Jugendschutz.
Wir müssen zum einen daran arbeiten, dass die Tech-Firmen, dass die Politik bewirkt, dass das Internet und die Plattformen safe sind. Das heißt, Kinder nur in geschützten Bereichen die Medien nutzen können. Und auf der anderen Seite, wir müssen die Zeiten runterregulieren.
Dafür sieht er Politik, Lehrer und Eltern gemeinsam in der Verantwortung. Günter Fuchs, der Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Brandenburg, hält ein Social-Media-Verbot für Jugendliche für einen Schaufensterbeschluss. Eine Altersbeschränkung allein sei nicht die Lösung. Wichtiger für ihn, die Bedingungen an Kitas und Schulen zu verbessern. Es gäbe in diesem Jahr mit 324.000 Schülern einen Höchstwert in Brandenburg, jedoch weniger Lehrer. Es werde insgesamt ein schwieriges Jahr.
Das heißt, wir haben eine Situation, dass die Klassen noch voller geworden sind, dass die individuelle Förderung der Schülerinnen und Schüler nur noch auf dem Papier existent ist. Und wir zugleich feststellen müssen, nach PISA und anderen Aussagen, dass wir dringenden Korrekturbedarf diesbezüglich haben und ich sehe ihn nicht.
Daher fordert Fuchs mehr Lehrerstellen und für Seiteneinsteiger, die einen wachsenden Anteil der Neuanstellungen ausmachen, mehr Qualifizierungsangebote.
Soweit aus der landespolitischen Redaktion Tobias Hausdorff. Mit Bus und Bahn zur Schule, das ist für viele Schülerinnen und Schüler Alltag. Bislang mussten sie dafür in Berlin immer an gleich 2 Dokumente denken, das Ticket und den Schülerausweis. Das soll jetzt einfacher werden. Künftig gibt es nur noch einen Ausweis, der gilt dann auch als Ticket. 10 Schulen testen das jetzt erstmal. Unsere Reporterin Annette Miersch war bei einer Kontrolle mit dem neuen Ticket dabei.
Schönen guten Morgen, die Fahrausweise bitte.
Ja, vielen Dank.
Kontrolleur Maurice von der Höfe geht durch den langen gelben BVG-Bus voller Kinder und demonstriert, wie der neue Schülerausweis mit Fahrtberechtigung funktioniert.
Für uns anders ist jetzt, dass wir nur noch den QR-Code einlesen auf dem Ticket drauf, beziehungsweise per Sichtprüfung schauen, ob der Fahrausweis gültig ist und keinen Schülerausweis mehr extra dazu zeigen müssen.
Ist das für Sie eine Erleichterung?
Ja, da oftmals auch Schülerausweise vergessen worden.
Das können Nadja, Grace und Jaron nur bestätigen. Sie gehören zur 6a des Heinz-Berggrün-Gymnasiums und zeigen stolz ihre neuen Kombi-Ausweise vor. Eine kleine dunkelblaue Plastikkarte mit Passbild, Namen und QR-Code. Die Adresse des Kindes steht nicht darauf.
Ich find's besser, weil ich halt immer nicht so zwei Karten mit mir rumschleppen muss und dann die von überall her sammeln muss.
Ich glaube, das wird schon leichter und ich habe auch gehört, man kann ihn einfach per Website bestellen nach Hause und einfach ein neues Bild aufstellen. Also es ist schon Fortschritt.
Das findet auch Schulleiter Alexander Schulte.
Vor allem wird unser Sekretariat entlastet. Wir haben knapp 900 Schülerinnen und Schüler. Das kommt doch relativ häufig vor, dass da die Kinder stehen und eine Schulbescheinigung haben wollen oder einen Schülerausweis haben wollen. Und dann muss das noch gestempelt und unterschrieben werden und so weiter. Aber jeder Schritt, den man dahingehend nicht machen muss, entlastet natürlich die Arbeit im Sekretariat.
Beantragt wird der Schüler-Kombi-Ausweis von den Eltern einmal über das Berliner Schulportal. Das war's. Dann soll er regelmäßig kommen. Produziert, ausgegeben und verschickt werden die Karten durch die BVG. Seit Juni läuft die Testphase. Und da gab es schon einiges zu lernen, sagt Michael Beer, BVG-Leiter Vertrieb.
Was besonders die Herausforderung ist, ist die Logistik der Chipkarten oder der Plastikkarten des Schülerausweises, dass die wirklich schnellstmöglich zum Schüler gelangen. Ich habe gelernt, es ist sehr komplex. Also nur ein Paket mit Schülerausweisen in die Schule schicken reicht eben nicht, sondern es muss klassenscharf sein, damit eben auch Klassenlehrer das eben verteilen können.
Wenn alles gut geht, soll der neue Schülerausweis mit Fahrtberechtigung ab dem nächsten Frühjahr an allen Berliner Schulen zur Verfügung stehen.
RBB-Reporterin Annette Bierschwaders über den neuen Schülerausweis in Berlin. Über die langwierige Suche nach einem Termin beim Arzt kann vermutlich jeder Geschichten erzählen. Doch viel schwieriger ist das für obdachlose Menschen, zumal viele von ihnen gar keine Krankenversicherung haben. Die aus Peru stammende Ärztin Jenny de la Torre hat sich viele Jahre lang um sie gekümmert. Seit 20 Jahren gibt es ihr Gesundheitszentrum in Berlin-Mitte. RBB24-Inforadio-Reporterin Juliane Kowalik war heute bei der Jubiläumsfeier dabei.
Allgemeinmediziner Dr. Christoph Bieler führt durch seine Hausarztpraxis im Gesundheitszentrum für Obdachlose. Er zeigt die vielen weißen Schubladen mit Medikamenten und vor allem Verbandsmaterial. 12.000 Verbände haben er und sein Team in diesem Haus schon gewechselt, alle durch Spenden finanziert. Offene Wunden an den Beinen behandelt er besonders häufig. Aber auch Atemwegserkrankungen, Kopfläuse, Krätze oder Diabetes.
Was, finde ich, so eindrücklich ist, dass es ja vielen unserer Patienten einfach sehr schlecht geht. Immer wieder merke ich auch, dass es ihnen unglaublich unangenehm ist. Und viele, die sich auch immer wieder so entschuldigen, so und oh, es riecht jetzt hier gerade und es tut mir leid, dass ich jetzt irgendwie so hier so dreckige Kleidung anhabe.
Er arbeitet hier seit über 2 Jahren als festangestellter leitender Arzt. Außerdem bieten 5 ehrenamtliche Zahnärzte, eine Augenärztin und eine Psychologin regelmäßig Sprechstunden an. Obdachlose können im Haus aber auch duschen, bekommen neue Kleidung, Mahlzeiten, einen Haarschnitt und Sozialberatung. Jedes Jahr kommen mehr Hilfebedürftige ins Gesundheitszentrum. Fast 60.000 Konsultationen zählten die Mitarbeiter in den vergangenen 20 Jahren. Im Garten des Gesundheitszentrums steht ein Rollstuhl. An ihn haben die Patienten viele bunte Zettel geheftet mit ihren Problemen. Auf einem steht handschriftlich, dass er im Rollstuhl alleine kaum zurechtkomme. Ein anderer schreibt, dass er immer von öffentlichen Plätzen verjagt wird. Renato kommt seit über 10 Jahren hierher, vor allem zum Essen und für die Sozialberatung. Auch er hat einen Zettel geschrieben.
Ich habe zum Beispiel hier geschrieben, ja, dass die Bürokratie halt mich halt sehr oft gestört hat, früher als ich noch OFB war, also ohne festen Wohnsitz. Ja, dass es halt damals keine vielen Rücksichtsmöglichkeiten gab. Also wo man halt zum Beispiel hingehen konnte, duschen. So.
Er lebt mittlerweile nicht mehr auf der Straße. Und wie vielen hier fehlt auch ihm Jenny de la Torre sehr, die im letzten Jahr an einer Krebserkrankung verstorben ist. Er beschreibt sie als offen, respektvoll und selbstlos. Ein großes Foto von ihr hängt im Eingang. Eduardo Großmann de la Torre versucht, mit den vielen Ehrenamtlichen das Lebenswerk seiner Mutter weiterzuführen.
Teilweise ist das ein Neuanfang. Das Einspielen des Teams, das war ja sehr, sehr fokussiert auf meine Mutter als zentrale Person. Sie hat es auf jeden Fall gut ausdrücken können. Ein Mensch ist ein Mensch, fasst das eigentlich gut zusammen. Sie hat versucht, den Menschen auf Augenhöhe zu begegnen. Sie sind nicht anders und das kann jeden treffen. Das ist das, was oft vielen nicht bewusst ist. jeden.
Für die nächsten 3 Jahre sei die Finanzierung des Gesundheitszentrums durch Spenden gesichert, rechnet er vor. Er und sein Team sind aber weiter auf Spenden und Ehrenamtliche angewiesen, um Obdachlose weiter ganzheitlich versorgen zu können.
20 Jahre Gesundheitsversorgung für Obdachlose in Berlin, Juliane Kowalik berichtete.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Von Johanna Ratajczak und Ina Tschitschikowski. Naturschutz oder Entwicklung einer Region? Diese Frage wird gerade heiß diskutiert. In der Schorfheide Korin stehen sich dabei unterschiedliche Interessen gegenüber. Was für die einen längst überfällige Veränderungen sind, sehen andere als Gefahr für ihre Heimat. Hartmut Lindner ist Sprecher der Bürgerinitiative Wir sind Biosphäre.
Im Januar ist bekannt geworden, dass die Biosphärenreservatsverordnung, also die Rechtsgrundlage für das Biosphärenreservat und die Biosphärenreservatsverwaltung, novelliert, also neu gefasst werden sollte. Das würde natürlich zu einer Zersiedelung der Landschaft führen und würde das Landschaftsbild und die Funktionsfähigkeit eigentlich des Biosphärenreservats grundlegend gefährden.
Diese einzigartige Landschaft steht seit 1990 unter besonderem Schutz. Denn die Schorfheide Korin ist seit mehr als 30 Jahren als UNESCO-Biosphärenreservat anerkannt. Doch nun plant das Umweltministerium Brandenburg die Neufassung. Sollte, wie geplant, der Schutz gelockert werden, hätte das Folgen für die Landwirtschaft, für die Lebensräume der Menschen und Tiere und könnte den besonderen Charakter der Region zerstören. Und auch der Status als UNESCO-Biosphärenreservat könnte dann gefährdet sein. Denn die Einhaltung bestimmter Regeln wird alle 10 Jahre von der UNESCO überprüft. Auch deshalb sammelt Hartmut Lindner bereits Unterschriften. Über 8000 hat die Initiative bereits.
Es gibt einmal sehr starke Interessen, die die Bestimmungen lockern würden, die bestimmte Dinge unmöglich machen. Naturschutz heißt eben Schutz von Natur. Und das bedeutet, dass ich im Naturschutz nicht so Dinge machen kann, die ich in der Großstadt machen kann.
Die Vermutung? Einige Filetgrundstücke könnten nach der Neuverordnung viel Geld einbringen. Aus dem Umweltministerium heißt es zwar, es gäbe keine Lockerung, gleichzeitig ist aber durchgesickert, dass das Ministerium den Kommunen mehr Spielraum für die, wie es heißt, Entwicklung ihrer Orte geben und auch die Verbote im Landschaftsschutzgebiet lockern möchte. Warum das Ministerium diese Änderung nicht vor den RBB-Mikrofonen erklären möchte, bleibt offen. Gisela Rothe lebt seit 30 Jahren in Brodowin, also im Biosphärenreservat. Auch sie unterstützt die Petition.
Die Wirtschaft läuft nicht so, wie man sich das wünscht. Und man sucht den Schuldigen, um das mal so ganz platt zu sagen. Und da muss die Natur immer herhalten. Ja, diese Umweltschützer, die Verhinderer, wir müssen alles viel vereinfacher und diese ganzen Anhörungen. Die bräuchte man eigentlich gar nicht, wenn man dem Grundsatz folgen würde, dass die Natur die natürlich gebundenen Ressourcen Vorrang haben.
Hartmut Lindner ist mit uns vor die Tore Brodowins gelaufen. Er möchte uns die einzigartige Aussicht auf eine Landschaft zeigen, in die das Dorf mit seiner Kirche harmonisch eingebunden ist.
Das ist ein gutes Beispiel für eine wunderbare Ortsansicht. Man sieht die Wohnbebauung, man sieht die Ställe und Scheunen, man sieht den Obstgarten, man sieht auch die Schafe und die Fläche davor ist frei. Diese Fläche könnte, wenn das Verwaltungsvereinfachungsgesetz greift und der Bauturbo, ohne große Schwierigkeiten bebaut werden, bis zu 300 Metern außerhalb der Bebauungsgrenze.
Seit Anfang August fragt der RBB beim Umweltministerium nach einem Fernsehinterview. Inzwischen ist es September. Auch deshalb bleibt die Frage weiter unbeantwortet, wie viel Entwicklung braucht die Region und wie viel Schutz diese besondere Landschaft.
Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg. Diese Sendung gibt es auch als Podcast zum Abonnieren in ARD Sounds.
Sie wollen mehr kompakte News aus Berlin und Brandenburg? Dann gleich den Podcast abonnieren in der ARD Sounds App.